Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
In vielen Produkten sind Chemikalien enthalten, die Stoffe weich machen. In Kosmetik zum Beispiel, in Verpackungen, vor allem in PVC. Diese Weichmacher können sich schnell lösen und so in die Umwelt geraten, auch in Lebewesen. Ein Forschungsteam der Uni Bayreuth sagt jetzt, bestimmte Weichmacher können bei Fischen die Gehirnfunktion beeinträchtigen. Sie haben das mit Goldfischen getestet und mit zwei Chemikalien, die in vielen Produkten enthalten sind. Die haben sie 3 Monate lang in das Wasser der Goldfische gegeben, in einer Konzentration, wie sie auch in der Umwelt vorkommt. Sie stellten fest, dass die größten Nervenzellen der Fische danach deutlich weniger leistungsfähig waren, um 20% weniger. Auch Synapsen waren betroffen. Vermutlich haben die Weichmacher die Sehfähigkeit der Fische verändert. Die Ergebnisse lassen sich den Forschenden zufolge zwar nicht direkt auf den Menschen übertragen, weil wir nicht den ganzen Tag in Wasser mit Weichmachern schwimmen, aber trotzdem sollten Fachleute die Erkenntnisse berücksichtigen, wenn sie die Risiken solcher Chemikalien bewerten. Bei keinem Säugetier ist eine Geburt so komplex und risikoreich wie beim Menschen. Eine anerkannte Begründung lautet, das kommt daher, dass der moderne Mensch angefangen hat, aufrecht zu gehen und dass sein Gehirn gewachsen ist. Deshalb passt ein Babykopf nicht mehr so gut durch den Geburtskanal. Forschende unter anderem aus Frankfurt und Zürich sagen jetzt, ganz so ist es wohl nicht. Die Probleme sind beim modernen Menschen nicht so plötzlich aufgetreten wie bisher gedacht. Das leiten sie durch Studien an Menschenaffen ab. Die haben zwar in der Regel leichtere Geburten, aber eine 3D-Simulation hat überraschenderweise gezeigt, dass es für einen Schimpansenfötus bei der Geburt im Becken genauso eng ist wie beim Menschen. Die Forschenden fanden noch andere Parallelen zwischen Mensch und Menschenaffen. Die Forschenden schreiben im Fachblatt Nature Ecology and Evolution, dass es wohl schon bei den Vorfahren der Menschenaffen losging, dass Geburten schwieriger wurden. Das spitzte sich dann aber zu, als der moderne Mensch anfing, aufrecht zu gehen, weil sich der Geburtskanal dann verdrehte. Umami kennen wahrscheinlich die meisten von euch, aber wisst ihr auch, was Kokumi ist? So nennt man in der Fachsprache den vollmundigen Geschmack von reifem Käse. Dass der am Ende auch so schmeckt, wie er soll, bekommt man mit viel Erfahrung und altem Wissen hin. Aber auch die Forschung spielt da wohl eine immer wichtigere Rolle. Ein Lebensmittelchemie-Team unter anderem von der TU München hat eine neue Methode entwickelt, mit der man die Moleküle analysieren kann, die für den Kokumi-Geschmack sorgen. Gamma-Glutamyl-Dipeptide. Mit der neuen Methode haben die Forschenden mehr als 120 Käsesorten aus Europa und den USA untersucht. Das ergab unter anderem, dass die Konzentration der Kokumi-Moleküle steigt, je länger man den Käse reifen lässt. Außerdem sorgen Blauschimmel oder Weißschimmel für mehr Kokumi. Die Forschenden sagen, ihre Daten könnten helfen, vorherzusagen, wie sich der Geschmack von Käse bei der Reifung entwickelt oder helfen, Reifezeiten zu verkürzen. Und man könnte damit neue Pflanzenkäseprodukte entwickeln, die mehr wie echter Käse schmecken. Immer wieder berichten wir über Mikroplastik und PFAS, die sogenannten Ewigkeitschemikalien. Beide sind schon für sich ein Problem, weil sie so gut wie nicht abbaubar sind und der Gesundheit schaden können. Aber zusammen sind sie offenbar ein doppelt so großes Problem. Ein britisches Forschungsteam hat den Mix aus PFAS und Mikroplastik an Wasserflöhen getestet und schreibt darüber im Fachjournal Environmental Pollution. Konkret haben die Forschenden mit unterschiedlich großen Plastikpartikeln experimentiert und mit 2 PFAS, die oft in Seen gefunden werden. So sollten die Lebensbedingungen der Wasserflöhe möglichst realistisch nachgestellt werden. Das Ergebnis? Wenn die Tiere beides aufgenommen hatten, wirkte sich das dramatisch auf ihre Entwicklung und Fortpflanzung aus. Sie verloren dann häufiger ihre Eier und hatten weniger Nachwuchs, als wenn sie nur Mikroplastik oder PFAS-Schadstoffe ausgesetzt waren. Einer der Studienautoren fordert, in Zukunft verstärkt Schadstoffmischungen auf ihre Wirkung auf Ökosysteme zu testen, nicht nur einzelne Chemikalien, und dabei mehr auf Experimente unter möglichst realen Bedingungen zu setzen. Immer wieder hören wir, wie wichtig Grün in der Stadt ist, auch um mit den Folgen der Erderwärmung klarzukommen, etwa für die Gesundheit. Ein Forschungsteam hat jetzt im Medizinjournal BMJ Open zusammengestellt, was es zu dem Thema schon an Studienergebnissen gibt. In die Analyse flossen englischsprachige Studien aus 7 Ländern ein, nicht nur aus den USA, auch aus Hongkong, Japan oder Portugal. Die Forschenden sehen Hinweise darauf, dass in Stadtgebieten mit genug Grün das Risiko für hitzebedingte Krankheiten und Todesfälle niedriger ist. Und dass es auch einen Zusammenhang mit besserer psychischer Gesundheit gibt, die wiederum dabei helfen könnte, leichter mit den negativen Folgen von Hitze klarzukommen. Allerdings, sagen die Fachleute, braucht es noch mehr Forschung in dem Bereich, um die Ursache-Wirkungszusammenhänge besser zu verstehen. Das niedrigere Krankheitsrisiko in grüneren Stadtgebieten könnte etwa auch daran liegen, dass dort eher reichere Menschen wohnen und die nicht so schnell krank werden oder sich eine bessere Versorgung leisten können. Skorbut ist eine Mangelerkrankung, die wir vor allem aus historischen Berichten kennen. Die entsteht durch Vitamin-C-Mangel und besonders oft waren Seeleute davon betroffen. Ein Medizinteam aus Australien warnt jetzt, Skorbut könnte in Zukunft wieder häufiger auftreten. Es hat gerade einen Mann mit der Krankheit behandelt. Der etwa 50-Jährige hatte angegeben, dass er oft Mahlzeiten ausfallen ließ und sich Obst und Gemüse gerade nicht leisten könne. Gerade in diesen Lebensmitteln ist viel Vitamin C enthalten. Außerdem hatte der Mann eine Magenverkleinerungs-OP hinter sich. Weil der Körper nach einem solchen Eingriff weniger Nährstoffe aufnimmt, sollte der Mann eigentlich Nahrungsergänzungsmittel aufnehmen, aber auch die konnte er sich wohl nicht leisten. Der Skorbut-Patient hatte schmerzhaften Ausschlag, Blut im Urin und Blutarmut. Das verschwand aber, sobald der Vitamin-C-Mangel ausgeglichen war. Die Forschenden sagen, dass bisher nur Einzelfälle von Skorbut bekannt geworden sind. Sie warnen aber, Skorbut kann tödlich sein und wird vielleicht nicht erkannt, weil Medizinfachleute es für eine ausgerottete Erkrankung halten. Steigende Preise für Obst und Gemüse und immer mehr Magenverkleinerungen als Therapie gegen Übergewicht könnten aber dazu führen, dass wieder mehr Menschen Skorbut bekommen.
Deutschlandfunk Nova.